Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wir alle tun es täglich, sogar mehrmals. Jede und jeder, wie er oder sie es mag. Die Rede ist vom Essen. Wir alle müssen essen, um zu leben. Aber wie isst man eigentlich richtig? Und damit meine ich nicht, ob die Gabel zum Mund oder der Mund zur Gabel geht. Nein, es geht darum, welche Art der Ernährung für unseren Körper die richtige ist. Welche Möglichkeiten gibt es also? Die gängigste Ernährungsweise ist wohl die Omnivore, bei der Menschen eine Vielzahl von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Gemüse, Früchte und Getreide essen. Doch immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegetarische oder sogar vegane Ernährung, bei der sie auf Fleisch- oder Fischprodukte verzichten. Schätzungsweise 1 Milliarde Menschen weltweit leben heute vegan oder vegetarisch. Es gibt darüber hinaus verschiedene Zwischenformen, wie etwa die Pesketarier, die zwar auf Fleisch, aber nicht auf Fisch und andere Meeresfrüchte verzichten, sowie Flexitarier, die hauptsächlich pflanzlich essen, aber gelegentlich Fleisch oder Fisch konsumieren. Eine weniger verbreitete, aber interessante Ernährungsweise ist die Rohkost, bei der Lebensmittel in ihrer rohen und ungekochten Form gegessen werden, um die natürlichen Nährstoffe zu erhalten. Die Paleo-Ernährung konzentriert sich auf Lebensmittel, die in der Steinzeit verfügbar waren, wie Fleisch, Fisch, Gemüse, Früchte und Nüsse, während verarbeitete Lebensmittel vermieden werden. Darüber hinaus gibt es noch die Carnivore-Diät, die ketogene Diät, die Mittelmeer-Diät, die glutenfreie Diät. Ihr merkt es selbst, die möglichen Ernährungsweisen sind vielfältig.
Food Fact.
Es gibt eine langanhaltende Debatte darüber, wie gesund eine pflanzenbasierte Ernährung tatsächlich für den Menschen ist. Forscher aus den USA haben sich dieser Frage angenommen, indem sie verschiedene Ernährungsweisen bei einer Vielzahl von Zwillingspaaren untersucht haben. Die Ergebnisse waren eindeutig. Insbesondere die veganen Teilnehmer konnten durch ihre Ernährung ihre kardiovaskuläre Gesundheit verbessern. Sie reduzierten gesättigte Fettsäuren, erhöhten Ballaststoffe und verloren schließlich an Körpergewicht. In den ersten 4 Wochen der Studie wurden die größten Veränderungen beobachtet. Die veganen Teilnehmer wiesen deutlich niedrige Cholesterinwerte auf und ihr Insulinspiegel fiel um bis zu 20% ab. Sie verloren im Durchschnitt etwa 2 Kilogramm mehr an Gewicht im Vergleich zu ihren fleischessenden Geschwistern. Wir können also mitnehmen, dass eine Ernährung, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln ist, vorteilhaft für die Langlebigkeit sein kann. Wer also ein längeres Leben anstrebt, sollte erwägen, seinen Konsum von pflanzlichen Lebensmitteln zu erhöhen. Es muss ja nicht gleich vegetarisch oder vegan sein, aber neben dem Steak sollte es auch eben mal die Möhre oder der Brokkoli sein. Aber aufgepasst, wenn ihr euch vegan ernährt, seid ihr meist defizient an Vitamin B. Dies müsst ihr dann supplementieren. Zudem müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht an Muskelmasse verliert, weil das kann auch ein Nebeneffekt einer rein veganen Ernährung sein. Das bedeutet, ihr nehmt ab, aber vielleicht nicht an den Stellen, an denen ihr abnehmen wollt. Ich persönlich ernähre mich omnivor. Ich esse gerne Fleisch, weil Fleisch für mich eine wichtige Proteinquelle ist. Darüber hinaus achte ich darauf, dass mein Teller möglichst bunt aussieht und ich möglichst viel unterschiedliches Gemüse zu mir nehme. Ein kleiner Tipp zudem, ich versuche immer mit dem Gemüse zu starten, dann mein Protein zu mir zu nehmen und ganz am Ende, wenn ich wirklich noch Hunger habe, die Kohlenhydrate. Was ist mit euch? Wie sieht eure Ernährung aus? Mein heutiger Gast ist ein echter Experte auf dem Gebiet der Ernährung. Mal sehen, was er uns rät.
Experte der Woche.
Mein Gast in dieser Woche ist Dr. Stefan Barth. Dr. Stefan Barth ist ein vielseitiger ausgebildeter Experte und arbeitet an den Schnittstellen von Medizin, Zell- und Molekularbiologie, Physiologie sowie Agrar- und Ernährungswissenschaft. Seine akademische Reise begann mit einem Medizinstudium, das ihm ein fundiertes Verständnis des menschlichen Körpers verlieh. Nach seinem Abschluss widmete er sich der Agrarforschung und erforschte die Verbindung zwischen Landwirtschaft, Umwelt und Ernährung. Seine Erfahrungen führten ihn schließlich zu einer Forschungsposition in einem renommierten Max-Planck-Institut, wo er sich intensiv mit physiologischen Grundlagen menschlicher Funktion beschäftigte. Diese umfassten sowohl physische als auch kognitive Funktionen. Stefan, vielen Dank, dass du da bist. Du bezeichnest dich als Lebenswissenschaftler. Was meinst du damit?
Ja, Hadi, nochmal vielen Dank für die Einladung. Lebenswissenschaftler, das ist in meinem LinkedIn-Profil sicher gespickelt. So nenne ich mich deshalb, weil so über die letzten 30 Jahre meiner wissenschaftlichen Tätigkeit ich in vielen verschiedenen Bereichen arbeiten durfte, angefangen bei Medizin, über Agrarwissenschaften, lange in den Ernährungswissenschaften gearbeitet, habe auch mich mit der Toxikologie von Lebensmitteln beschäftigt und in diesem breiten Spektrum der wissenschaftlichen Ausbildung arbeite ich immer mehr mit Wissenstransfer, der wichtig ist fürs Leben. Mhm. Das heißt, der eine Relevanz hat für den Alltag der Menschen. Und deshalb habe ich diesen Begriff geprägt, natürlich recht plakativ für mein LinkedIn-Profil des Lebenswissenschaftlers, weil das eigentlich, was ich jetzt in vielen Worten sagen musste, ganz gut zusammenfasst, wer ich bin und was ich mache.
Ja, du sagst ja auch, dass bei deiner Auffassung von Gesundheit der Mensch im Mittelpunkt steht. Und Stoffwechsel ist ein großes Thema. Ich sehe viele LinkedIn-Posts genau. Von dir zu Stoffwechselaktivitäten. Wie wichtig oder welche Rolle spielt der Stoffwechsel generell?
Er spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Etwas spezieller eingegrenzt, gerade der Energiestoffwechsel. Ich bin ein bekennender Fan dieser kleinen Zellkraftwerke, der Mitochondrien, die wir so alle aus dem Bio-Unterricht noch so als kleine unbewegliche Böhnchen in den Zellen in Erinnerung haben. Und die produzieren tatsächlich die Energie, die unsere Zellen erstmal zum Funktionieren bringen. Und Energieproduktion ist deshalb gekoppelt mit Zellfunktion. Und wenn man das kaskadiert auf den gesamten Organismus, kann man zusammenfassen, ohne Energiestoffwechsel würden wir nicht leben. Und es ist eine Faszination, die mich da wirklich antreibt, mehr Werbung für den Stoffwechsel, für den Energiestoffwechsel zu machen. Und auch mit seinem Lebensstil, da kommen wir ja vielleicht später auch drauf zu sprechen, genau diesen Energiestoffwechsel, die Mitochondrien auch zu unterstützen.
Ich komme gerne später nochmal auf die Mitochondrien zurück. Da gibt es ja viele Ansätze über verschiedene Supplemente, Rotlichttherapie, Eisbaden und andere Geschichten, die Mitochondrien genau. quasi zur Vermehrung anregen sollen. Wir können ja nachher noch ein bisschen tiefer einsteigen. Vorher würde ich aber gerne von dir wissen, welchen Einfluss hat ein gestörter Stoffwechsel auf den Körper und wie macht sich das bemerkbar?
Eine ganz wichtige Frage. Es gibt tatsächlich erworben, auch durch den Lebensstil, durch den nicht mitochondrienfreundlichen Lebensstil erworben, Fehlfunktionen der Mitochondrien, was wiederum bedeutet, dass dem Körper zu wenig Energie zur Verfügung steht. Und das kann man sich so wie im täglichen Leben vorstellen, wenn nicht mehr genug Strom aus der Steckdose kommt, kann man auch nicht mehr die Geräte oder die Funktionen im Haushalt einwandfrei betreiben, die man betreiben möchte. Das heißt, man kann nicht unter Volllast arbeiten und leben. Und das ist genau das Thema, was auch bei einer mitochondrialen Fehlfunktion die Konsequenz ist. Einzelne Organfunktionen funktionieren dann nicht mehr so, wie sie sollten. Und die Ursache liegt dann nicht selten auch in der Fehlfunktion der Energieproduktion. Und wenn man ursächlich dieses Problem angehen wollte, müsste man die Energieproduktion, den Energiestoffwechsel eben mitbehandeln.
Wie macht sich das bemerkbar jetzt physisch?
Ein ganz wichtiges Symptom, was wir alle sicher kennen, ist Erschöpfung. Hm. Das ist praktisch so die SMS der Mitochondrien, die sie uns schicken.
Oder WhatsApp.
Oder WhatsApp oder andere Nachrichten. Das ist die Message, die Mitochondrien uns schicken, wo sie uns spürbar werden lassen, dass sie nicht gut funktionieren. Wir können ja nicht selbst mit Lupen oder Mikroskopen in unsere Zellen reingucken. Das geht zumindest noch nicht so gut. Und das ist ein Kardinalsymptom für eine mitochondriale Fehlfunktion, Erschöpfung, chronische Erschöpfung.
Gibt es noch weitere Symptome? Weil ich kann ja auch nur durch Stress oder Schlafmangel einfach erschöpft sein.
Das stimmt. Das sind dann vielleicht kurzfristige Phasen. Was bekannt ist, und da geht es jetzt schon in den harten Erkrankungssektor, dass neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz zum Beispiel, Alzheimer, Parkinson auch nicht selten mit einer mitochondrialen Fehlfunktion in den Nervenzellen verbunden ist. Und das sind eben Erkrankungen, die, es gibt eine Scientific Community, sogar behauptet, ursächlich mit einer Fehlfunktion im Energiestoffwechsel zu tun haben. Also da gibt es auch organspezifische Symptome, nicht nur dieses allgemeine Symptom der chronischen Erschöpfung. Und das sind dann auch die Symptome, die ein Arzt feststellt.
Gibt es denn genetische Faktoren, die den Stoffwechsel beeinflussen können? Also gibt es genetische Prädispositionen, bei denen Menschen eher zu einer Stoffwechselstörung neigen?
Es gibt genetische Prädispositionen, sogenannte Syndrome. Da sind aber nicht viele Menschen. Man sagt so zwischen ein Mensch aus 100.000 bis ein Mensch aus 1 Million betroffen, wo wirklich genetisch verankert, vererbt. Auch Mutationen im Genpool der Mitochondrien, die haben als Zellorganellen eigene DNA. Und Mutationen, vererbte Mutationen kommen da auch vor. Allerdings sind das dann Syndrome, die eine sehr drastische Symptomatik auch machen, wo teilweise die Überlebenschance auch nicht sehr groß und nicht sehr lang ist. Das ist aber natürlich schon zu berücksichtigen. Im Einzelfall natürlich auch sehr schlimme Schicksale. Allerdings auf die gesamte Population der Menschen geguckt, sind die erworbenen Mitochondriopathien, so heißen die, diese Fehlfunktionen der Mitochondrien, wesentlich relevanter als die vererbten Mitochondriopathien.
Und wenn wir ein bisschen weiterdenken zum Stoffwechsel, also ich habe zum Beispiel eine Stoffwechsel-Genanalyse mal gemacht, was Ernährung angeht und Verträglichkeiten. Wie stehst du dazu?
Es gibt sicherlich Hinweise darauf, wenn es Stoffwechselwege sind, die mit einzelnen Genen tatsächlich gekoppelt sind. Es gibt Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also die Laktoseintoleranz zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Da ist bekannt, dass es ein Enzym ist, was nicht gut funktioniert. In einzelnen Erdteilen sogar auf ganze Populationen geguckt. Also die Asiaten sind da mit einer sehr niedrigen Enzymaktivität bestückt. Da gelingt es. Es gibt aber sehr viele Stoffwechselwege, wo hunderte, tausende Gene einen Einfluss haben und natürlich auch jedes Gen Varianten besitzt. Einzelne Mutationen aber keine große Wirkstärke haben, sondern diese Kombination, dieses Muster an Mutationen letztlich dazu führt, dass dann ein einzelner Stoffwechselweg nicht so funktioniert wie bei einem anderen Menschen. Und das ist noch sehr schwierig, tatsächlich nicht nur zu korrelieren, sondern auch mit Kausalzusammenhängen dann aufzuklären.
Ja, also bei meiner Analyse bin ich eingeordnet worden in verschiedene Ernährungstypen. Quasi ein Ernährungstyp, der Kohlenhydrate sehr gut verträgt. Ich bin eher auf der anderen Seite, also ich soll Kohlenhydrate eher meiden. Und dann gibt es so Mischtypen, Proteintypen. Ist es jetzt quasi mit einem breiten Strich gemalt und eher unwissenschaftlich oder siehst du da drin schon eine wissenschaftliche Grundlage?
Ich denke schon, dass das tatsächlich eine wissenschaftliche Grundlage hat. Es gibt ja mittlerweile auch Strategien, wo du über entsprechend am Markt befindliche Geschäftsmodelle auch sehr einfach deine Insulin- oder Glukosespiegel nach festgelegten Mahlzeiten auch tracken kannst. Und insofern sind das tatsächlich physiologische Phänomene, die nicht nur auf Genebene sichtbar sind. Die Gene sind natürlich ganz wichtig für unsere Körperfunktionen, aber das, was relevant ist, ist das, was stromabwärts von den Genen passiert. Und das kannst du tatsächlich messen. Und insofern würde ich schon sagen, dass das ein guter Weg ist in den Bereich der personalisierten Ernährung. Das ist ja sozusagen die Plattform, die solche Technologien auch eröffnen, in diesem Bereich der personalisierten Ernährung dann einzutauchen. Also ich bin ein Fan dieser Applikation, sag aber auch sehr offen, nicht jede Geschäftsidee ist dann auch ein Volltreffer. Also da muss man auch ein bisschen Geduld haben, ob sich diese Messsystematiken klinisch validieren lassen, sich etablieren lassen oder nach einem halben Jahr wieder verschwinden.
Ja, also ich muss sagen, ich war nicht besonders überrascht bei meiner Analyse, weil ich sage mal so, es ist keine Raketenwissenschaft, wenn man Kohlenhydrate reduziert, dass man dann auf quasi Gewicht reduziert und entsprechend abnimmt, weil, das weißt du besser als ich, wir eigentlich zu viele, in der Regel zu viele Kohlenhydrate zu uns nehmen und im umgekehrten Schluss, die Reduktion hilft dann, sein Gewicht zu halten oder sogar zu reduzieren. Von daher war ich da nicht so begeistert von der Analyse.
Ja, gut. Es ist, also ich muss da zweierlei Sachen zu sagen. Sowas muss ich natürlich auch bei dem Betroffenen, ich möchte jetzt nicht von Glauben sprechen, aber es muss sich schon so verankern im Alltag, dass der Betroffene oder der Gesundheitskunde, es sind ja gar nicht Patienten, genau, sondern Menschen, die es sehr interessiert, wer bin ich, wie funktioniere ich und kann ich im Rahmen meines Lebensstils etwas anpassen, was mir und meinem Leben gut tut. Und wenn die Gesundheitskunden das im Alltag nicht verankert bekommen, kann die Technologie noch so gut sein und faktenbasiert auch okay sein. Sie wird keine Reichweite erreichen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den diese Technologien noch nicht perfekt beherrschen, ist, dass in unterschiedlichen Lebensphasen der Stoffwechsel eben auch unterschiedlich funktioniert. Da sprechen wir jetzt nicht über Lebensphasen, die wenige Tage oder Wochen nur lang sind, aber es sind schon, ich weiß es von mir, ich bin jetzt jenseits der Mitte 50, dass mein Grundumsatz mit Mitte 40 ein völlig anderes Niveau hatte als zurzeit und sicherlich diese Balance aus einem abbauenden Stoffwechsel, da sagt man Katabol, oder einem aufbauenden Stoffwechsel, der Anabolismus, sich schon stark verschoben hat. Und da muss man schon auch als Mensch, als Gesundheitskunde diese Beweglichkeit im Kopf haben, dass man nicht denkt, ja, jetzt habe ich es einmal gemessen und jetzt weiß ich, wie es geht, sondern das sind dynamische Prozesse, die eben auch mit dem Alterungsprozess sich ändern können.
Ich würde gerne mit dir über Ernährung sprechen, aber bevor wir dazu kommen, einmal ein bisschen tiefer in Laktoseintoleranz eintauchen. Ist es wirklich eine Laktoseintoleranz oder ist es eine Reaktion auf das Casein?
Der Prozess, von dem ich spreche, ist, dass die Laktose, weil eben ein Enzym nicht so funktioniert, wie es bei uns beiden gut funktioniert, nehme ich mal an.
Ja.
Also bei mir ist es so, dass das eben dazu führt, dass viel Laktose in Darmbereiche gelangt, wo sie eigentlich nicht hingehört, nämlich in den Dickdarm. Sie kann nicht aufgenommen werden und Laktose im Dickdarm im Zusammenhang mit dem großen Ökosystem des Mikrobioms macht dann eben die Symptome, Durchfall, Blähung, die eben Betroffene dann auch berichten.
Also ich frage so genau, weil es gibt Studien, die unterscheiden zwischen A1 und A2 Casein, jetzt geht es sehr in die Tiefe, und sagen, dass ein Großteil der Laktoseintoleranzen eher eine Intoleranz, was das Casein angeht,
okay,
eher wäre. Und das dachte ich frage den Ernährungswissenschaftler.
Ja, und der Ernährungswissenschaftler sagt, danke, dass ich hier auch was lernen darf. Das ist ein Kontext, den ich tatsächlich so noch nicht gehört habe. Aber klar, die Milch ist natürlich ein sehr komplexes Lebensmittel. Und man kann tatsächlich nicht ausschließen, dass so diese sehr einfache Storyline, die ich jetzt mit Blick auf das Laktose-fermentierende oder das Enzym erzählt habe, dass da noch Unterkapitel da sind. Und das ist eben das Tolle auch der Wissenschaft, dass da ständig neue Erkenntnisse auch dazukommen und alte Hypothesen natürlich dann auch überdacht werden müssen und unter Umständen auch revidiert werden müssen. Ne? Ja. Und das ist der Fortschritt der Wissenschaft.
Ja, ein letzter Punkt zur Milch noch. Es gibt einige Wissenschaftler, die sagen, Milch sollte eigentlich eher im heranwachsenden Alter konsumiert werden. Und sobald man ausgewachsen ist, ist der Mensch eigentlich nicht dafür gedacht, dass er weiter Milch konsumiert. Wie siehst du das?
Ich weiß, dass es diese Stimmen gibt. Ernährung ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ich habe da einen sehr pragmatischen Ansatz. Mir schmeckt Milch. Ich habe ja gesagt, ich habe auch in der Agrarwissenschaft gearbeitet. Ich weiß auch, wo die Milch, die ich trinke, herkommt. Da ist ein regionaler Produzent und es ist ein Lebensmittel, was mir gut tut. Ich habe keine Probleme, habe keine Unverträglichkeiten und insofern habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass das ein gutes Lebensmittel ist, was im Übrigen in der kulturellen Entwicklung der Menschheit auch schon länger als nur 10 Jahre eine große Rolle spielt. Also da gibt es schon auch eine Koevolution dieses Lebensmittels mit dem Menschen. Und insofern kann ich nicht alles nachvollziehen, was da abschlägig gegen Kuhmilch gesagt wird.
Und wenn wir Ernährung ein bisschen breiter fassen, welche Form der Ernährung würdest du mir und meinen Hörern empfehlen?
Oh, Hardy, das jetzt in einem halb Stunden.
Nein, anders gefragt, gibt es die eine Lösung für alle?
Die gibt es definitiv nicht. Mhm. Es gibt aber einen Korridor, den ich, wenn ich diese Frage höre, dann erstmal so als Einstieg auch sage, es ist wichtig, dass man sich mit ganzen und natürlichen Lebensmitteln ernährt. Ob das jetzt ausschließlich pflanzlich ist oder man flexibel entscheidet, auch Fleisch isst, das ist erstmal unerheblich. Auf den menschlichen Organismus geguckt, ist es wichtig, dass man sich möglichst vielseitig ernährt. Und insofern kann ich das bestätigen, was viele sagen, dass man zum Beispiel die ultraprozessierten Lebensmittel, was eine ganz problematische Lebensmittelgruppe ist, möglichst reduziert oder weglässt. Vielleicht mal ein paar Zahlen, um klarzumachen, wie schwierig das mittlerweile ist, diese Lebensmittelgruppe nicht im Alltag zu haben. In Frankreich und in Großbritannien hat man herausgefunden, dass etwa 60-70% der Nahrungsenergie über ultraprozessierte Lebensmittel mittlerweile von den Menschen aufgenommen werden. Mhm. Das heißt, in den Supermärkten gibt es kaum noch die natürlichen Lebensmittel, die im Englischen sehr schön als Whole Food bezeichnet werden, sondern stattdessen sind es diese verzehrbaren Produkte, die in Laboren entwickelt wurden und zwar so, dass sie auch den Lebensmittelproduzenten natürlich einen entsprechenden Gewinn versprechen, was ich auch erstmal gar nicht schlecht finde, aber es geht auf Kosten der Lebensmittelqualität. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, nicht nur sehr vielseitig sich zu ernähren, sondern genau diese Lebensmittelgruppe auch möglichst wegzulassen.
Wie erkennen wir ultraprozessiertes Essen? Also alles, was abgepackt ist zum Beispiel oder schon fertig zubereitet ist?
Genau, also fertig zubereitet ist immer ein guter Hinweis. Auch ein guter Hinweis ist, wenn die Tabelle mit den Inhaltsstoffen mehr als 4 DIN A4 Seiten gefühlt und sehr klein gedruckt auf der Rückseite der Verpackung. Meistens sind es auch sehr schrille Verpackungen. Und das sage ich jetzt absolut wertfrei, sondern tatsächlich als ganz wichtigen Hinweis auch an die Zuhörer des Podcasts. Es gibt immer mehr Fleisch- und Wurstersatzprodukte, die genau in den Bereich dann reinfallen. Mhm. Und um es ganz kurz anzuschneiden, warum sind die so schlecht? Die Qualität der Makronährstoffe, also es geht da nicht nur um die Menge der Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine und Fette, sondern auch um die Qualität, ist in aller Regel nicht gut. Und die Zusammensetzung in Richtung Mikronährstoffe ist auch nicht so meist wie in ganzen Lebensmitteln. Und das ist ein Phänomen, was so im Angelsächsischen als overfat und undernourished, also überfüttert und unterernährt, Eingang erhalten hat. Und das bedeutet, die Menschen, die sich hauptsächlich von diesen Lebensmitteln ernähren, laufen Gefahr, adipös, übergewichtig zu werden, haben auf die Mikronährstoffversorgung geschaut, eine Unterversorgung. Und dass das nichts Gutes bedeutet für die Gesundheit, das sollte jedem dann auch verständlich sein.
Also idealerweise unbehandelte Nahrungsmittel kaufen und die selbst zubereiten, kochen.
Genau.
Dann weiß man, was man auch zu sich nimmt.
Genau. Und auch das Glück haben. Und ich kenne viele, die in der Gemeinschaftsverpflegung auch arbeiten, dass da auch in der Gemeinschaftsverpflegung, in den Mensen, in den Kantinen Pächter sind, die nicht nur auf den Euro schauen, was auch wichtig ist, aber so kalkulieren, dass sie tatsächlich auch hochwertige Lebensmittel mittags den Arbeitnehmern auf den Tisch stellen können.
Ja, ich selbst habe mir zum Ziel gesetzt, möglichst lange gesund zu leben. Idealerweise bis 120 Jahre, wenn das alles gut geht. Wobei das eher die Ambition ist. Mir geht es mehr um gesund zu leben und das möglichst lange. Und wenn ich nicht mehr gesund sein sollte, dann soll es relativ schnell zu Ende gehen. Inwieweit spielen Umweltfaktoren da ein Thema? Also ich weiß, dass Bewegung, Schlaf, Ernährung wichtig sind. Wie ist deine Sicht darauf, auf die Umweltfaktoren?
Der Lebensstil ist der stärkste Wirkstoff, den wir haben. Und zwar in beide Richtungen. Das, was ich gerade stellvertretend für die ultraprozessierten Lebensmittel gesagt habe, es gibt auch andere suboptimale Maßnahmen im Lebensstil, die unserem Körper genauso schaden. Kommen wir zu den positiven Effekten, Ernährung, Bewegung, ganz wichtig und mittlerweile aus meiner Sicht fast die wichtigste Komponente Stressmanagement. Mhm. Das sind die Achsen, die tatsächlich den Lebensstil ausmachen und wo man viel mit dem Wissen der Lebenswissenschaften mittlerweile viel so ausrichten kann, ohne den Lebensstil wesentlich verändern zu müssen, dass er dem Organismus, auch den Mitochondrien, eher gut tut und nicht schadet. Also da ist der Lebensstil, wie ich es eingangs gesagt habe, ein starker Wirkstoff, auf jeden Fall.
Es wird der Darm teilweise als unser zweites Gehirn bezeichnet. Und wir haben Milliarden von Bakterien und Viren, die in unserem Darm leben. Das Ganze wird als Mikrobiom zusammengefasst. Wie wichtig ist das Mikrobiom?
Es ist sehr wichtig als Schnittstelle zwischen Außen und Innen. Das heißt, fast alles, was wir essen oder über den Mund aufnehmen, gelangt natürlich in den Magen-Darm-Trakt. Nicht alles gelangt in den Dickdarm, aber vieles. Und erst die Produkte des Mikrobioms sind in vielen Fällen die Substanzen, die aus unserer Ernährung, aus den Lebensmitteln tatsächlich unseren Organismus erreichen. Das war jetzt so ein kurzer physiologischer Abriss, den ich bewusst voranstellen wollte. Es ist nach wie vor so, dass die Wissenschaft noch nicht im Detail Bescheid weiß, wie relevant, auch kausal relevant, ursächlich relevant, das Mikrobiom für einzelne Erkrankungen ist. Mhm. Was aber schon spruchreif ist, und deshalb sage ich es jetzt, ist die sogenannte Darm-Gehirn-Achse. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass chronische, funktionelle Darmerkrankungen, und da gehört nicht nur Morbus Crohn, also die ganz schlimmen Erkrankungen dazu, sondern es leiden immer mehr Leute an funktionellen Darmerkrankungen, und der Arzt sagt, eigentlich finde ich nichts. Die haben auch ein erhöhtes Risiko, an mentalen Erkrankungen zu erkranken. Mhm. Das heißt, Depressionen, Angststörungen sind bei denen ein erhöhtes Risiko. Und da hat man herausgefunden, dass die Signalwege, die über Nervenbahnen, aber auch über chemische Signalstoffe von dem Darm, der gestört ist, in den Körper übergehen, tatsächlich auch im zentralen Nervensystem, im Gehirn, zu Veränderungen führen können, die dann diese Symptome, Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen auch auslösen können. Und das sind erste Hinweise. Es ist sehr aufwendig, tatsächlich eine Kausalkette zu belegen. Aber die Wissenschaft entwickelt sich stetig weiter. Und ich persönlich bin überzeugt, dass da auch im Krankheitskontext das Mikrobiom und die Darmgesundheit eine ganz wichtige Rolle spielt.
Also ich persönlich teste ja alles und lass alles mit mir machen, weil ich extrem neugierig bin und habe auch mein Mikrobiom testen lassen. Hast du dein Mikrobiom auch mal analysieren lassen?
Ich habe es analysieren lassen. Muss offen gestehen, ich war fasziniert über die Größe der Datenwolke, die ich in Form von Zahlen und lateinischen Namen der Bakterienstämme und Spezies und Familien bekommen habe. Ich habe diesen Testlauf bewusst auch mit dem Anbieter dieses Tests gemacht und habe ihm zurückgespielt, wow, eure Analytik ist wirklich toll. Ich glaube auch, dass das so mein Mikrobiom natürlich ist. Allerdings habe ich dann auch nachgefragt, so what?
Genau, was mache ich jetzt damit?
Und das ist so ein Bereich, wo ich noch nicht viele Geschäftsmodelle gesehen habe, die dann auf der Seite des Coachings angepasst an den Mikrobiom-Fingerabdruck, sage ich es jetzt mal vereinfacht, tatsächlich valide Lebensstil Interventionen empfohlen haben, wo ich auch weiß von der Datenlage, dass da mit einer gewissen Evidenz auch ein Einfluss aufs Mikrobiom bzw. auf die Gesamtgesundheit da ist. Und das ist so ein Personalisierungsansatz, da beißen sich die Startups und Unternehmen in dem Bereich immer noch die Zähne aus. Und ich komme zurück auf meine ursprüngliche Aussage, das Mikrobiom ist auch nach wie vor eine Blackbox. So viel Licht, wie mittlerweile schon die Wissenschaft hat reinscheinen lassen, ist das meiste noch unbekannt. Aber es ist wie ein großes Ökosystem, was in uns lebt und arbeitet und mit Sicherheit eine Relevanz für uns hat. Aber wie genau das funktioniert, weiß man noch nicht.
Stefan, extrem spannend. Ich habe noch nicht mal ein Drittel meiner Fragen durch und wir unterhalten schon relativ lange. Ich kann dich aber nicht gehen lassen, ohne dass wir uns über Supplemente unterhalten und deine Position zu Supplementen. Also ich versuche nur das zu supplementieren, wo ich auch ein Defizit habe. Das ist bei mir jetzt persönlich B12 und das supplementiere ich in ein paar anderen Sachen. Wie stehst du dazu?
Ich bin offen Supplementen gegenüber und nicht nur deshalb, weil ich jetzt in dem Bereich auch arbeite, sondern deshalb, weil ich auf die Lebensphasen geguckt, schon Bevölkerungsgruppen und ich zähle mich jetzt zu einer dieser Bevölkerungsgruppen dazu, als jenseits Mitte 50 es Menschen gibt, die über eine gute Ernährung den Bedarf an Mikronährstoffen nicht mehr decken können. Ein einfaches Beispiel ist Coenzym Q10. Das muss man sich so ein bisschen wie ein Rostschutzmittel für die Mitochondrien vorstellen. Die Mitochondrien nutzen sich so im Laufe ihrer Arbeit ab. Und das Coenzym Q10 verhindert, dass die korrodieren und nicht mehr funktionieren, ganz stark vereinfacht. Bei jungen Menschen wird es in ausreichender Menge produziert im Körper. Bei älteren Menschen nimmt die Synthese im Körper drastisch ab. Und das ist ein ganz gutes Beispiel. Und ich persönlich nehme auch täglich ein Coenzym Q10-Präparat, wo ich sehr punktuell die Defizite, die ich aus meinem Wissen heraus, wie ich funktioniere, auch über ein Supplement gezielt dann komplementiere. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Auf der anderen Seite gucke ich natürlich, dass ich über meine Art der Ernährung auch eine ordentliche Mikronährstoffzufuhr auch schaffe. Und dieses Bild der Pyramide ist auch vielleicht ein ganz gutes, um kurz zu beschreiben, wie ich das Thema Supplementierung über Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel sehe. Die Basis der Pyramide sollte für alle Menschen in etwa gleich sein. Da gibt es keine individuellen Varianzen, egal welches Geschlecht, welches Alter. Es gibt eine Reihe an Vitaminen, die einfach zugeführt werden müssen. Und das ist so der Sockel dieser Pyramide. Je nach Lebensphase, ob ich jetzt schwanger bin, stille, ob ich ein älterer Mensch bin, ob ich unter Umständen auch chronische Darmprobleme habe, je nach Lebensphase, und das ist so der Mittelbau, sollte dann punktuell und im besten Fall auf Grundlage einer Mikronährstoffanalytik supplementiert werden. Mhm. In dem Bereich würde ich abraten, mit der Schrotflinte, mit irgendeinem Multivitamin zu arbeiten, sondern wirklich sehr gezielt. Und dann gibt es die kleine Spitze in der Supplementierung, wo man als Leistungssportler oder in der Community der Biohacker nochmal so die letzten 2% rausholen möchte. Ich selbst bin lange sehr viel Rad gefahren und habe in dieser Spitze auch einige Supplemente gehabt, um meine Leistungsfähigkeit noch besser vor Wettkämpfen aufzubauen. Das ist aber ein Thema, was für die breite Bevölkerung keine Relevanz hat, sondern es ist tatsächlich der Sockel. Da kann man viel machen über Ernährung plus Supplemente und der Mittelteil.
Welche drei Tipps gibst du uns zuletzt für die Zuhörer und mich, die wir im Alltag einfach einhalten können?
Regelmäßig Bewegung. Und da spreche ich nicht von Triathlon, sondern mittags 20 Minuten aus dem Büro und einfach mal um den Block laufen, gucken, dass der Herzschlag einmal tatsächlich über die 100 kommt und im optimalen Fall nach Feierabend entweder joggen oder Radfahren. Ich habe mittlerweile auch das Krafttraining für mich entschieden. Und das ist so ein Bewegungsmodul, was wirklich mit einer Regelmäßigkeit im Alltag verankert werden sollte. Zum Thema Ernährung haben wir schon genug gesprochen. Da sehe ich mich auch in erster Linie als jemand, der eine Awareness generiert, eine Aufmerksamkeit, eben auf die Ernährung zu achten und nicht unbedacht irgendwas in den Körper zu bringen, weil eben alles, was man wie kleine Legosteine in den Körper aufnimmt, tatsächlich auch in den Körper eingebaut wird und langfristig gesundheitliche Konsequenzen hat. Ernährung lassen wir deshalb jetzt weg. Und ich bin Fan von progressiver Muskelrelaxation. Ich habe ein Kurzprogramm, was 20 Minuten braucht. Ich habe das in meinen Alltag, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag integriert. Und das ist etwas, was viele Menschen völlig unterschätzen, gerade in der Arbeitswelt. Chronischer Stress ist wirklich ein Stressor für unsere Gesundheit. Und es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass gerade die großen Volkskrankheiten, Adipositas, Typ-2-Diabetes, auch mentale Erkrankungen, ursächlich durch chronischen Stress auch ausgelöst werden können. Also deshalb, das sind so die drei Achsen, die ich propagiere. Und das sollte jetzt nicht wie ein Marathonman in allen drei Bereichen extrem umgesetzt werden, sondern so, dass es tatsächlich in den jeweiligen Alltag auch reinpasst. Und kurzes Beispiel noch, um dieses Statement, der Lebensstil ist ein starker Wirkstoff, mal mit Zahlen klarzumachen. Es ist 2022 eine große Studie veröffentlicht worden und da wurden Modellrechnungen gemacht, wie viele Jahre, gute Jahre meines Lebens gewinne ich dazu, wenn ich von einer Rubbish, von einer schlechten Ernährung auf eine mediterrane Ernährung, die also stellvertretend für eine sehr gesunde Ernährung genommen wurde in der Studie. Und diese Umstellung hat bei 40-jährigen Männern und Frauen zu einem Plus an 10 Jahren geführt. Und selbst wenn 70-Jährige diese Umstellung machen, schaffen sie ein Plus an 5 guten Jahren. Und das macht recht drastisch klar, mit dem Endpunkt zusätzliche gute Lebensjahre, wie stark die Wirkleistung des Lebensstils ist. Und das möchte ich jetzt gar nicht nur auf die Ernährung beziehen, sondern ich sehe das so als Kombi-Wirkstoff aus diesen 3 genannten Achsen. Und da sollte man wirklich täglich drauf Acht geben.
Ja, super. Also kurz zusammengefasst, Bewegung, Ernährung und Entspannungstechniken, das sind die 3 Tipps, die du uns mitgibst.
Genau.
Stefan, wir haben über vegane und vegetarische Ersatzprodukte gesprochen. Wenn sich jetzt jemand bewusst dazu entscheidet, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren, welche Tipps hast du für diese Gruppe von Menschen?
Alle meine Töchter ernähren sich vegetarisch. Und insofern kann ich dir jetzt den Tipp geben, den ich meinen Töchtern auch gegeben habe, wirklich zu schauen, möglichst selbst zu kochen, beziehungsweise aus Rohstoffen selbst zuzubereiten. Oder sie haben beide das Glück, wirklich in guten Mensen mittags zu sein, darauf zu achten, dass das tatsächlich frisch zubereitet ist. Und auf die Pyramide zurückzukommen, in dem Mittelbau, da geht es ja um die Lebensphasen oder um spezielle Bedürfnisse, die dann auch gezielt kompensiert werden sollten. Tatsächlich mit den B-Vitaminen, auch mit Vitamin D zu supplementieren, komplementär eben zu diesem Lebensstil, vegetarische Ernährung. Und das sollte dann auch okay sein.
Stefan, ich glaube, wir müssen uns wieder treffen, weil, wie gesagt, ich bin noch nicht mit meiner Liste durch. Das sind viele spannende Themen. Mitochondrien und der Einfluss von Supplementen, Rotlichttherapie, Kälteexposition und so weiter haben wir noch gar nicht angestrichen oder angesprochen. Von daher freue ich mich auf ein Wiedersehen und danke dir erstmal für deine Zeit.
Sehr gerne, Hadi. Hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön.
Die Fakten der Folge.
Unsere Ernährung besteht hauptsächlich aus 3 Makronährstoffen. Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Jeder hat seine spezifische Rolle im Körper und liefert Energie in unterschiedlicher Form. Neben Makronährstoffen sind auch Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe wichtig. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei verschiedenen Stoffwechselprozessen und sind für die Erhaltung der menschlichen Gesundheit unerlässlich. Der Stoffwechsel ist der Prozess, durch den der Körper Nahrung in Energie umwandelt. Es umfasst verschiedene biochemische Reaktionen, die Nährstoffe abbauen und Energie umwandeln, sowie den Aufbau und die Reparatur von Gewebe unterstützen. Jeder Mensch hat einen einzigartigen Stoffwechsel und Ernährungsbedarf, der von verschiedenen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Körperzusammensetzung, genetischer Veranlagung und Aktivitätsniveau beeinflusst wird. Unser Lebensstil beeinflusst unsere Gesundheit maßgeblich. Es ist wichtig, nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität der Nahrungsmittel zu berücksichtigen. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an ganzen, unverarbeiteten Lebensmitteln ist, liefert die benötigten Nährstoffe für einen gesunden Stoffwechsel und eine optimale Gesundheit. Und als Tipp, selbst kochen. Und das war's auch schon mit dieser Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Wenn es euch gefallen hat und ihr Lust auf mehr bekommen habt, dann abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtec.de. Welche Themen möchtet ihr im Podcast hören? Was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hadis Random Reminder.
Random Reminder. Besser intensiv und kürzer als lange trainieren. Eine aktuelle Studie belegt, dass ein Sprintintervalltraining, das inklusive Aufwärmen und Cooldown pro Woche insgesamt nicht mehr als 30 Minuten beansprucht, genauso vorteilhaft für die Gesundheit ist wie ein 3-mal wöchentlich jeweils 50 Minuten mittelintensives Training. Ein kurzes, aber intensives Training erfordert nur wenig Zeit pro Trainingseinheit, was es besonders attraktiv für Menschen macht, die einen vollen Terminkalender haben. Intensive Workouts können dazu beitragen, deine Herzfrequenz schnell zu erhöhen und deine Muskeln effektiver zu belasten. Dies kann die Effektivität deines Trainings erhöhen und zu schnellen Fortschritten führen. Dazu gehören Verbesserungen der Insulinaktivität, Ausdauer, kardiorespiratorischer Fitness und Muskelgesundheit. Also mein Random Reminder in dieser Woche: besser intensive und kürzere Trainingseinheiten einplanen, als lange auf niedrigem Niveau zu trainieren. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec. einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.